Brain Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brain Bites. Heute soll es um das Thema KI-Marketing gehen. Wir möchten darüber sprechen, wie KI im Marketing funktioniert, welche Tools gibt es, welche Use Cases, welche Anwendungsfälle gibt es. Also letztendlich all das, was uns die Arbeit im Marketing erleichtern kann oder eben auch nicht erleichtern kann. Denn wir sprechen auch darüber, was KI im Marketingbereich zum Beispiel nicht ersetzen kann. Genau dafür habe ich mir Patrick eingeladen. Patrick ist Spezialist auf dem Gebiet, schon seit vielen Jahren im Marketing unterwegs und auch schon seit vielen Jahren Richtung KI-Marketing unterwegs. Und ich hole ihn doch direkt einfach mal hinzu. Ja, herzlich willkommen, Patrick. Schön, dass du heute Gast bei uns im Podcast Brain Bites bist. Magst du dich am Anfang gerne einmal selbst vorstellen und erzählen, was du denn so mit dem Thema am Hut hast?
Auf jeden Fall. Es schmeckt jetzt schon richtig gut. Ganz lieben Dank für die Einladung. Und bei mir sind es so drei unternehmerische Säulen, die ich mitgebracht habe. Es sind so eigene Projekte, dann offene, geschlossene Wissensformate für die Familie der UMR Education. Oder jüngst war ich ja jetzt auch bei der digitalen Woche Kiel, was viel, viel Spaß gebracht hat. Cool. Und die dritte Säule sind dann Unternehmen, die so fahrlässig sind, mit mir zusammenzuarbeiten. Und das mache ich eigentlich schon seit meiner Ausbildung zum Werbekaufmann. Heutzutage nennt sich das ja Kaufmann für Marketingkommunikation. Die Ausbildung habe ich 2 Jahre durchgemacht hier in Hamburg, aber habe schon währenddessen gesagt, komm, da geht noch ein bisschen mehr und bin ins Digitale abgedriftet und mag es nicht mehr missen.
Sehr cool. Und das heißt, Marketing hat dich dann schon immer begleitet und das Thema KI kam dann irgendwie dazu?
Total. Also Marketing, auch irgendwie mich selbst aus der Not heraus vermarkten zu können, sei es halt irgendwie Hausaufgaben, die ich nicht hatte, spontan vorzulesen. Grüße gehen raus. Also ich werde auch nie vergessen, ich habe wirklich voller Herzblut, glaube ich, in der 5., 6. Klasse ein Referat gebaut zur Photosynthese. Und das war ein richtig geiler Ordner und ich habe hier, weißt du, so Tesafilm auf die Blätter geklebt und so, dass das nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich den Ordner verloren. Und mein Bio-Lehrer hat mir damals die Chance gegeben, ja, dann trag doch aus dem Kopf vor. Und ich so, okay, einmal durchgeatmet und habe das dann irgendwie hingekriegt. Und ich glaube, ab da ist es bei mir so aufgekeimt, okay, wenn das nicht, wenn irgendwie alles nichts hilft, kannst du zur Not immer noch ganz gut, ich würde nicht sagen bei völliger Ahnungslosigkeit, aber ich glaube, ich kann ganz gut Menschen inspirieren und so ein bisschen das Feuer entfachen. Das bringt mir unglaublich viel Spaß. Und das Thema KI, ja, da saß ich halt vor, ich glaube jetzt schon 4 Jahren auf der Couch, habe gesagt, wenn ich das Momentum verpasse, habe ich für meine eigenen Projekte, für meine Beratung, ist das mehr als toxisch, das zu verpassen. Also nicht das Clubhouse-Momentum, sondern wirklich das iPhone-Momentum. Ja. Und jetzt mag es ja, glaube ich, keiner mehr missen.
Ja, definitiv. Ja, sehr cool. Dann danke für deine Vorstellung. Dann würde ich auch schon direkt ins Thema reinstarten. Und zwar mit meiner ersten Standardfrage erstmal zur Erklärung. Was ist denn oder was versteht man denn überhaupt unter KI-Marketing?
Ja, letztendlich in meinem liebsten Szenario, die Schicksale, die ich so kennenlerne, also an Personen und Unternehmen, klagen alle darüber, dass sie keine Ressourcen haben. Alle haben -11 Tage Ressourcen. Mhm. Auf der einen Seite geht damit die Gefahr einher, dass jetzt mittelmäßige Strategien oder auch sogar schlechte Strategien durch KI multipliziert werden, sei es halt in Form von sinnlosen Content-Marketing. Auf der anderen Seite fördert es die Einstellung, dass ich einfach gewisse 0815-Aufgaben abgeben kann, automatisieren kann. Und das ist für mich erstmal der gesunde Rahmen, zu schauen, was gibt es auch nicht nur im Marketing, sondern auch in der Buchhaltung, im Personalwesen, in der Lohnabrechnung, was kann ich entsprechend alles automatisieren und im wahrsten Sinne des Wortes 0815-Aufgaben wegprompten, um dann wieder sozusagen mit meiner emotionalen Intelligenz die anderen Aufgaben noch geiler erledigen zu können. Diesen Gedanken mag ich sehr gerne. Und es hilft mir natürlich auch, barrierefreier zu werden. Ich kann die KI nutzen, um Inhalte zu lektorieren, zu verbessern. Ich muss nicht 1:1 Dinge übersetzen, sondern kann sie an den Zielmarkt mit meinen entsprechenden Zielgruppen noch besser neu schreiben lassen. Also all das geht und das ist dann halt weitaus gesünder, als auf jetzt schlechten Strategien aufzubauen, das dadurch zu multiplizieren. Und von daher mag ich den Gedanken, erstmal eine gesunde Strategie aufzubauen und dann eine Effizienz reinzubringen.
Das ist halt, wie du sagst, genau das Thema. Ne? Ich gefühlt arbeite ich jetzt aktuell auch immer mehr mit irgendwelchen KI-Tools und du hast einfach mehr Zeit für andere Sachen. Also wenn ich allein schon sehe, die Vorrecherche, So, wenn man sich die Informationen einfach schon vorher über ChatGPT holt und nicht 2 Stunden recherchieren muss, wie du sagst, ne, das ist einfach wesentlich effizienter und man kann sich so aufs Wesentliche konzentrieren. Also
Ja,
total.
und umso mehr ist da halt wichtig, diese Stammtischkultur in unserer Branche. Also wir brauchen ja, deswegen liebe ich dann halt auch den Austausch mit dir jetzt, um einfach über den Tellerrand zu schauen. Ich habe ja begleitend zu meinen Twitch-Streams jeden Freitag einen Discord-Server und der hält mich auch auf dem Laufenden, weil es ploppt ja so viel auf und du brauchst ja irgendwie einen Filter, was ist davon dann wirklich brauchbar und was kann weg.
Ja.
Und das mache ich halt gerade sehr, diesen Pioniergeist, den es gerade da draußen gibt.
Ja. Was glaubst du, wie sich das Marketing durch KI generell verändern wird? Weil, also du bist jetzt auf den Zug aufgesprungen, ich glaube, aber es gibt generell noch viele Firmen und Personen, die das aktuell noch nicht wirklich sind, aber langfristig, was denkst du, was verändert sich?
Ich bin da sehr nüchtern, leider. Grüße gehen raus an den Gartner Hype Cycle, den wir ja alle kennen. Ich meine, schau dir, Daniela, die Reife im Social Media, in der Suchmaschinenoptimierung an, in der Webentwicklung. Die wenigsten Firmen haben das bisher gescheit implementiert. Und genauso werden auch die wenigsten Firmen gescheit KI implementieren. Eher aus Versehen, weil es dann aus Versehen bei Microsoft mitläuft, weil es bei Salesforce, HubSpot und Co. mitläuft. Aber dass es wirklich die Strategie verbessert, das ist zum Wohle unserer Rente, Daniela, auf jeden Fall dann die gute Botschaft, dass es ausreichend Unternehmen geben wird, die es halt noch lange nicht implementiert haben. Und von daher sehe ich das relativ nüchtern. Ich meine, es ist alles so relativ. Auf der einen Seite wollen wir autonom auf der Autobahn hin und her fahren, parallel stürzt aber PowerPoint ab, weißt du? Also, das ist so eine verrückte Relation, in der wir gerade leben.
Ja, das finde ich aber auch krass, wie viele einfach den Mehrwert noch nicht verstehen. Also, das ist ja jetzt nicht, also ist nicht nur das Thema, sind viele andere Themen, aber es ist ja einfach arbeitserleichternd. Also, es hilft ja wirklich, aber die Leute kümmern sich nicht darum und verstehen das Thema nicht. Also, ich weiß auch
Ja.
nicht, ob das, ja, verstehe
Ja,
ich auch noch
oder
nicht.
die haben halt vor jetzt 2 Jahren reingeschaut, haben irgendwie schlecht was reingepromptet und
Ja.
halt auch was Schlechtes rausbekommen und haben es
Ja.
dann halt nie wieder angesehen. Das spüre ich halt immer wieder, dass
Ja.
die Leute dann halt jetzt auch noch die KI komplett überschätzen im Output und dann sagen, nee, ist für mich nicht relevant und es dann halt einfach auf Gefahr hin jetzt komplett unterschätzen, was da eigentlich jetzt schon tatsächlich möglich ist, wenn man es richtig bedienen kann.
Toll. Wie du sagst, ne, wahrscheinlich ist auch ein großer Punkt einfach die Aufklärung. Also meine ersten
Ja.
Versuche waren auch irgendwelche Prompts da reingehauen. Ich habe nur Schrott zurückbekommen, bis ich mich mal informiert habe und gemerkt habe, okay, gut, ich muss vielleicht meine Prompts anders formulieren. Und
Ja.
dann ist es hilfreich, aber es ist halt immer so ein Lernprozess und startet dann mit der Aufklärung. Also wahrscheinlich muss es mehr Leute wie dich geben, die da irgendwie darüber berichten, dass man einfach Bescheid
Ja,
weiß.
natürlich. Also alle Instanzen braucht es da.
Voll.
Und ich bin ja genauso noch in der Entdeckerphase und liebe da
Ja.
einfach den Austausch auch mit meiner Community, die mir da extrem hilft. Und bestes Beispiel einfach in Sachen Arbeitserleichterung oder was ich jetzt halt auch dank KI erst machen kann. Ich bin ja, wie gesagt, komme ich auch gerade hier aus dem Stream. Wir nehmen ja gerade an einem Freitag auf. Na, hallo.
Ja.
Jeden Freitag von 10 bis 11 bin ich ja auf Twitch live. Das heißt, es entsteht jede Woche 60-minütiger Videocontent. Und jetzt kann ich halt dank KI mit einem Tool, zum Beispiel Opus Clip, einfach die URL nehmen, dort einstellen und ich bekomme aus diesen 60 Minuten über 20 Shortclips für YouTube, für Instagram. Mehr nicht. TikTok und so mache ich jetzt nicht. Aber das ist ja eine totale Arbeitserleichterung, weil das Tool erkennt
Total.
auf Basis des Transkripts die Dramaturgie des Streams, wann wurde was besprochen und gibt daraus dann halt 20 Vorschläge, fertig geschnitten, mit Gesichtserkennung, mit Dramaturgie, mit animierten Captions.
Mega. Also kann ich selbst
Ja.
noch nicht. Und das kannst du einfach mitlaufen lassen und das kriegst du am Ende dann ausgespuckt.
Musst du noch nicht mal mitlaufen lassen. Das heißt, der zieht sich dann einfach deine YouTube-URL
Ah,
oder auch
okay.
deine
URL, ja.
Twitch-URL. Du kannst aber auch tatsächlich direkt Videodateien hochladen als Rohformat. Und
Mega.
das ist dann halt wirklich ein Gamechanger für viele, viele
Total.
Prozesse.
Was für
Total.
eine Arbeitserleichterung, ey. Das will ich mir jetzt selbst direkt mal aufschreiben.
Ja, und auch
Richtig cool.
für euren Podcast. Grüße gehen auch übrigens raus an Sophie natürlich. Unifier. Dort kannst du deine Audiospur hochladen und nicht, dass er irgendwie ein langweiliges Transkript erstellt. Doch, das macht Unifier auch. Aber Unifier, so als Projekt aus Anthropic und OpenAI entstanden, extrahiert das Wissen des Transkripts und baut daraus einen gesamten Fachartikel.
Mega gut.
Das heißt, wenn du irgendwie, wir sind ja hier, glaube ich, jetzt so 30, 40 Minuten im Austausch und daraus entstehen einfach da mal 4000 Wörter purer Hammer. Fachcontent. Und den kannst du natürlich auch nochmal splitten. Ja. Und ja, natürlich baut er auch direkt LinkedIn-Posts und alles. Also das ist halt, und das mag ich halt so, dass so mein Thema auch für dieses Jahr, Content-Scaling, also nicht immer neue Inhalte schaffen, also doch natürlich Podcasts, ja, aber auch die noch weiter upcyclen in verschiedene weitere Formate für deinen Marketing-Mix, das ist halt fantastisch.
Ja, vor allem, wie du sagst, ne, weil, also man hat den Content ja eh und den dann aber einfach weiterverwenden, eine Shorts draus bauen oder einen Artikel draus basteln und
total.
Also tatsächlich, ich kannte die Tools selbst nicht, so, und wenn ich es machen würde, würde ich mich jetzt danach hinsetzen und
ja.
4 Stunden hängen, aber ganz ehrlich, wie einfach ist das? Es ist halt wieder Wissen.
Total. Und Richtung Schulzeit. Ich bin halt so gar nicht, also ich habe so gar keine Muse, um mich herum zu schreiben. Aber was ich halt den ganzen Tag mache, ist ja Vorträge halten, beraten, inspirieren, streamen, wie auch immer. Das heißt, es steht ja ganz viel Audio- und Video-Content, also wer auch immer das möchte. Aber das kann ich ja jetzt endlich vernünftig nutzen.
Ja.
Und das finde ich halt so genial. Und das sind halt konkrete Cases. Was ich halt auch merke, oft so in der Wahrnehmung von KI, dass halt auch gerade ein ChatGPT zum Beispiel sehr stark auf Text reduziert wird. Aber das ist ja gar nicht wahr. Du kannst ja ganze Strategien daraus ableiten. Mhm. Du kannst ganze Marktforschungen durchführen. Wichtig ist halt nur hier wieder das Verständnis der Datenaktualität. Ne? Das heißt, wenn du jetzt irgendwie schon denkst, du kannst eine vernünftige Marktforschung zu Datenbrillen wie der Vision Pro von Apple durchführen, das wird dann noch kaum möglich sein, weil da die Trainingsdaten noch gar nicht vorhanden sind zum Beispiel. Die reichen ja nur bis Ende 2023. Dann musst du wieder die Webrecherche aktivieren dazu, die ist aber noch nicht so genial. Also von daher, da steckt alles noch in den Kinderschuhen, was ich halt so lustig finde, weil in meinen Vorträgen hat man immer ganz gerne so bei Online-Marketing die Ausrede, es kommt drauf an. Jetzt im Bereich KI heißt es immer, ja, es geht noch nicht.
Ja, stimmt, geil. Cool. Jetzt hast du schon das Thema Use Cases angesprochen, hast auch schon zwei Use Cases genannt. Ich glaube, da würde ich jetzt noch ein bisschen weiter drauf rumreiten, weil ich finde es immer ganz cool für die Zuhörerinnen, dass sie einfach mal konkrete Beispiele haben. Jetzt sind wir so ein bisschen auf Content Creation eingegangen, beziehungsweise du hast erzählt, mit welchen Tools wir Content einfach kreieren können. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade gedacht, den Schritt davor, so Vorhersagen, Daten auswerten, ist bestimmt auch ein Punkt, beziehungsweise das, was danach kommt. Also keine Ahnung, Posts schalten oder kann die KI sehen, wann am besten ein Post rausgebracht wird. Also kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen reinsteigen?
Ja, oder wir spielen mal wirklich so eine kleine Marketingreise durch.
Super
also gern. Am Anfang steht ja die Marktrecherche. Und da würde ich dann tatsächlich auf Perplexity setzen. Übrigens, die ganzen Tools hauen wir natürlich in die Shownotes.
Ja, definitiv.
Weil Perplexity hat eine eigene Suchmaschineninfrastruktur aufgebaut und greift so in seiner Recherche auf Echtzeitdaten zu. Wichtig ist, hatte ich erst letztens wieder, trotzdem bitte immer in den Faktencheck gehen, weil gerade wenn es so doppeldeutige oder mehrdeutige Markennamen sind, verrennt sich das Tool trotzdem natürlich. Ne? Das heißt, auch da ganz wichtig, Faktencheck ist immer gegeben, ganz, ganz wichtig. Also ein Lektorat, ne, sowohl was der Inhalt, aber auch die Lesbarkeit angeht. Aber auch dort gibt es dann halt ganz tolle Formulierungen, Briefings oder Prompts, die dann so eine Marktforschung durchführen können. Auch eine SWOT-Analyse, Wettbewerbsanalyse. Mhm. Was ich dann auch sehr gern mag, dann können wir auch reingehen in ChatGPT zum Beispiel, mich interviewen zu lassen. Das heißt, dass ich in einem Chat-Dialog mit dem Chat-Interface, die haben sich ja bewusst dazu entschieden, auch gerne übrigens wirklich von Speech to Speech. Also ihr habt ja mittlerweile die Möglichkeit, dann halt auch ja über die entsprechende Sprachmemo in Kontakt zu treten. Und das mache ich halt auch gerne, weil ich muss da nicht schreiben, ihr erinnert euch. Und hey, ChatGPT, interview mich doch bitte mal über meine Angebots-Produktwelt zum Beispiel, um daraus eine Zielgruppenbeschreibung zu erstellen. Stell mir ausreichend Fragen, bis du alles über meine Angebotswelt wissen oder weißt, das reicht dir jetzt aus. Und dann bekomme ich meine Zielgruppenbeschreibung und daraus baue ich mir jetzt 2, 3 relativ unterschiedliche Personas zum Beispiel. Durch diese Personas kann ich jetzt die gesamte Tonalität für meine Redaktionsplanung erstellen. Durch diese Basis kann ich in die Redaktionsplanung gehen und dann sind wir bei deiner Frage und mir auch empfehlen lassen, hey, ich habe mich jetzt für die Plattform LinkedIn, das eigene Blog und Instagram zum Beispiel entschieden, welche Posting-Frequenzen auf Basis der bekannten Help-Hub-Hero-Strategie empfiehlst du mir? Zack, bumm. Also das kann ich komplett alles durchspielen und dann ist es bei mir auch so viel, ich wach auf und habe eine Idee. Also was ich zum Beispiel sehr mag, typischer E-Commerce-Case, geht aber auch natürlich für B2B, wenn ihr schon auf ausreichend Bewertungen sitzt, also Rezensionstexten, dann nehmt die doch und wertet dadurch eure Produkt- oder Angebotstexte auf. Was lieben unsere Kunden an uns zum Beispiel? Und dann habe ich halt ideal mein User-Generated Content aufgewertet, kann den zusammenfassen lassen über zum Beispiel ChatGPT und nochmal als neues Content-Piece auf meine Seite stellen. Genial. Also gerade auf der Produktebene im E-Commerce zum Beispiel ein super Vehikel.
Mega, definitiv. Ja, viele coole Tipps, würde ich sagen. Jetzt vielleicht nochmal das Thema Kreativität. Was glaubst du, was macht das mit der Kreativität? Also ist es förderlich, weil ich mehr Zeit habe, oder ist es hinderlich, weil ich mich gar nicht mehr so kreativ damit auseinandersetze?
Also ich bekomme ganz oft das Feedback, ja, Patrick, der Output ist okay, kann ich jetzt nicht direkt nutzen, aber es war ein cooler Eisbrecher für meine eigenen Gedanken oder meine Kreativität tatsächlich. Und von vornherein, das muss man halt einfach immer wissen, wir arbeiten halt mit Parametern, die hinterlegt sind. Und in dieser Parameterwelt ist ja dann entsprechend das Sprachmodell in sich begrenzt und kann sich jetzt nicht komplett was Neues ausdenken, sondern handelt innerhalb dieses Rahmens. Und trotzdem, ich würde jetzt mal behaupten, ich meine, wir sind auch kreativ und trotzdem, glaube ich, als Mensch sehr berechenbar. Und ein ChatGPT arbeitet mittlerweile, ich kann es halt selber gar nicht mehr erfassen, mit 100 Billionen Parametern. Nochmal zum Verständnis, Wahnsinn. Eine Billion sind 1000 Milliarden. So. Und allein, dann sag doch einfach ChatGPT, mach mir nicht einen Vorschlag, meinetwegen für eine Betreffzeile oder für eine Kampagnenidee, sondern gib mir 20 Ideen raus. Also verstehst du, also das merke ich halt auch immer wieder, dass die Leute sagen, komm, mach mir einen Vorschlag. Ist ja klar, dass ich da keinen Treffer habe. Mach mir 20 Vorschläge.
Voll.
Und auch im Privaten, wir haben jetzt jüngst hier im Garten ein Igelhäuschen gebaut gehabt und dann brauchen wir natürlich einen Namen dafür. Und genau die Geschichte habe ich ChatGPT erzählt, wieder natürlich als Sprachmemo, weil zu faul zum Schreiben, und mache mir 10 Vorschläge. Und hat dann natürlich ganz viel assoziiert. Okay, Igel ist auch stachelig, klein, niedlich. Ein Haus kann auch eine Villa sein und vielleicht auch noch ein Schloss. Und dann ist es halt der Stachelpalast geworden. Also das ist ja auch eine Form, ne? Es sind nichts anderes als Synonyme und Assoziationen, aber das ist ja Kreativität.
Voll, und genau das regt es halt auch an, ne? Ich habe es letztens auch gemacht mit einem Namen für ein Turnier, für ein E-Sport-Turnier, wo ich auch dachte, immer das Gleiche, das heißt immer gleich, habe ich auch ChatGPT gefragt, musst du mir einfach mal 20 Namen ausspucken, und das ist halt cool. Also wie du sagst, ich bin da auch voll bei, ich finde auch, steigert enorm die Kreativität.
Total.
Dein Horizont ist ja viel weiter.
Ja, und ich traue mir halt nicht 100 Billionen Parameter in meinem Kopf zu, die ich auf einem Schlag abrufen kann.
Nee.
Und das ist ja das Verrückte. Und von daher, und klar, trotzdem, ne, wenn man dann halt noch, ich meine, ich bin eher der Performance-Marketer, nicht der Kreative dann halt, ne? Ich habe eher, glaube ich, wirre Gedankengänge. Aber wichtig ist halt einfach, dass, wenn man dann dort reingeht, trotzdem ja innerhalb seiner Wertschöpfung bleibt. Das beobachte ich halt ganz oft. Wegen der Effizienz können ja Unternehmen jetzt alles und nichts schreiben und verlieren da oft ihren Fokus, was eigentlich das überordnete Geschäftsziel ist. Ich denke da halt immer noch, so eins meiner Leidensbeispiele, eine Versicherung, die dann halt auch plötzlich in ihrem Ratgeber Freizeitthemen zum Thema Ostereier bemalen bespielt, weil sie es halt können und dann halt diesen kläglichen Versuch schaffen, da noch ein Call to Action zu einer Unfallversicherung zu setzen. Also das, ab da wird es halt wirr, und das ist für mich auch nicht kreativ, das ist auch nicht effizient, sondern das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die sogar eher toxisch ist. Und sowas fördert KI natürlich gerade bedrohlicherweise, was ich halt so gar nicht, ne, als schlau erachte. Aber wichtig ist halt deswegen, wenn ihr in den Dialog geht, schafft immer, und das ist ein wichtiges Wort im Bereich KI und Sprachmodelle, ein möglichst umfangreiches Kontextfenster. Und wenn es einfach immer ein Word-Dokument ist, wo ihr alles über euer Unternehmen, über die Vision, Mission, eure Zielgruppen reingeschrieben habt, ladet das im allerersten Dialog hoch und bittet ChatGPT, sichte das Dokument, verstehe es und bestätige das Ganze mit okay. Und dann habt ihr einen idealen Kontextrahmen geschaffen, in dem ihr arbeiten könnt. Oder ihr baut euch halt einfach ein Custom-GPT, wo halt genau das schon vorausgesetzt ist.
Was glaubst du so generell, welche Aufgaben können oder sollten nicht von ChatGPT ersetzt werden? Also welche Aufgabe hat der Mensch dann quasi noch bei der ganzen Sache so?
Ja, tatsächlich sollten wir uns immer strategischer rauszoomen. Bedeutet, dass wir in der Lage sind, dann halt wirklich in den Dialog mit diesen Sprachmodellen zu treten. Aber perspektivisch wird es so sein, wenn wir uns auch so die Entwicklung der Chip-Technologie ansehen, tatsächlich müssen wir uns so in den nächsten 25 Jahren auf eine Utopie gefasst machen, wo es wirklich ein bedingungsloses Grundeinkommen geben muss, weil einfach unglaublich viel ersetzt werden wird. Und im besten Fall haben wir dann jede Menge Krisen ausgemerzt da draußen, weil da müssen wir wirklich schauen, wo wir dann halt hingehen werden, weil nicht umsonst sehen wir auch bei den Robotics, die sind ja bewusst dem menschlichen Körper nachgeahmt, weil halt einfach OpenAI in der Lage ist, Bewegungen zu verstehen, zu interpretieren, sich selber zunutze zu machen. Also wir werden das halt nicht nur digital, sondern auch wirklich haptisch erleben, dass wir dort beeinflusst werden. Und das ist auch in der Medizin unglaublich spannend. Und im Marketing sind es halt wirklich erstmal jetzt wieder nüchtern runtergedrosselt auf die nächsten 5 bis 10 Jahre. Erstmal wirklich alle operativen Prozesse, die wir wirklich sehr, sehr gut automatisieren können.
Das heißt, wir haben ja am Anfang ja auch schon gesagt, bleiben immer am Start, wenn es so um das Strategische, sag ich mal, geht. Und so dieses letzte i-Tüpfelchen finde ich immer.
Ja, genau. Ne, also, ne, wir sind dann so ein bisschen noch die Prise Empathie und Menschlichkeit. Aber ganz ehrlich, der Benchmark für unser Marketing im Jahr 2024, was durch Menschenhand entstanden ist, der hängt halt echt nicht hoch. Und ich sehe halt selbst mit einem schlechten Prompt einen Kategorietext, wie er heute online ist, durch Menschenhand geschrieben, sehr schnell geschlagen in einer besseren Qualität. Weil einfach der Benchmark nicht so hoch gesetzt ist, so, ne? Und deswegen betrachte ich das halt alles noch sehr, sehr nüchtern. Und wir brauchen einfach generell erstmal eine viel, viel schlauere Basis für gesundes Marketing. Und darauf kann man dann KI-Prozesse setzen.
Ja, definitiv. Cool. Dann würde ich jetzt so ein bisschen ins nächste Thema switchen. Hast du hier und da auch schon mal angesprochen, und zwar sind das Chancen und Risiken.
Ja.
Also Chancen hast du hier und da ja noch mal erwähnt, aber magst du da vielleicht noch mal drauf eingehen?
Absolut. Also wichtig ist bei all dem, was wir gerade so an Ideen aufgezählt haben und an Tools, ganz, ganz wichtig, das Risiko ist halt immer der Output selber. Das heißt, dass es natürlich innerhalb unseres Kontextes, unserer Wertschöpfung stattfinden muss, dass der Output fachlich richtig ist und halt barrierefrei. Und da stelle ich immer wieder fest, dass das halt bei vielen noch nicht auf dem Schirm ist, aber auch unabhängig, ob KI-Zeitalter oder nicht. Das heißt, eine vernünftige Qualitätskontrolle des Outputs ist unabdingbar. Ich würde es aber trotzdem so ein bisschen dramaturgisch skalieren wollen. Das heißt, im E-Commerce, wenn ich einen Shop habe mit 50.000 Produkten, werde ich alle Produkttexte nicht lektorieren. Aber wenn es im B2B-Segment um Lach-, Fach- und Sachgeschichten geht, die geht es natürlich umso mehr fachlich zu lektorieren. Das heißt, das würde ich immer so ein bisschen gewichten. Genauso ist natürlich auch der Umgang mit den internen Daten. Das heißt, es braucht auf jeden Fall im Unternehmen einen Handlungsrahmen für die jeweiligen Tools, die ich implementieren möchte. Wie gehe ich mit diesen Tools um und welche Daten darf ich dort kommunizieren und hochladen und welche eben nicht? Und das muss halt unternehmensweit sauber aufgesetzt werden.
Was du jetzt gerade auch sagst mit Risiken, ich finde, das ist auch echt ein super wichtiger Punkt, dass
Ja.
Firmen sich einfach damit auseinandersetzen. Also, wie du sagst, man darf nicht einfach den Output nehmen und weiterverwenden, also beziehungsweise wenn es kritisch ist, so. Und viele Leute sagen, okay, der Text war nicht gut, ich finde ChatGPT kacke, jetzt mal hart ausgedrückt, aber
Total.
das ist ja gar nicht das, was ChatGPT machen soll. Also sind wir wahrscheinlich am Ende wieder bei der Aufklärung, und halt auch was Risiken angeht, es ist Aufklärung. Die Menschen müssen einfach nur wissen, wie man es benutzt letztendlich.
Ja, und müssen halt auch rangeführt werden, dass es halt wirklich um eine Assistenz und ein Werkzeug geht und nicht um irgendeinen Ersatz. Und
Genau.
sonst sitzen die ja halt da mit verschränkten Armen oder sind halt verunsichert. Und dann kommt es halt auch natürlich, ne, wieder zu einem toxischen Verhältnis innerhalb des Unternehmens. Das heißt, es muss halt ganz klar wie immer kommuniziert werden. Aber auch da wissen wir ja, was die Geschichte so zeigt. Interne Kommunikation ist auch immer eine große Herausforderung, sowohl in der Familie als auch im Unternehmen. Von daher, das muss man halt schon auf dem Schirm haben. Aber deswegen, diese interne und externe Stammtischkultur finde ich da extrem spannend. Und deswegen
Ja.
bin ich auch so dankbar, dass ich da, also bei mir ist halt wirklich dann dieser Safe Place oder dieser inspirative Space, den ich habe mit meinem Streams auf Twitch und meinem Discord-Server, weil ich dort dann halt auch immer noch mal selber gespiegelt werde. Ich werde gechallenged mit meinen Meinungen, Thesen, die ich reinwerfe. Ich werde aufmerksam gemacht auf neue Technologien. Also ansonsten verliere ich da halt ganz schnell den Anschluss. Und das kann ich
Ja.
wirklich nur empfehlen, aktiv in den Austausch zu gehen. Und was die Implementierung angeht. Es darf auch jetzt nicht mehr Unternehmen diesen einen AI-Guy geben, weil dann denken alle, ja, ne, guck mal, der Jürgen, der macht das schon irgendwie, ne? Sondern alle müssen so eine Art Default-Treiber bei sich installieren, dass sie das auf dem Schirm haben. Und es braucht im besten Fall, Lieblingsszenario wäre, dass wirklich jede Abteilung so dafür sorgt, dass dort mindestens 2, 3 ja, AI-Ambassadore sind, MWD, die sich darum kümmern.
Ja, genau das, was du jetzt sagst mit Stammtisch, ist, glaube ich, auch wichtig, weil letztendlich das Thema ist ja für uns alle neu. Also es lebt ja vom Austausch. Deswegen deine Kanäle werde ich natürlich auch nochmal hier in den Shownotes verlinken, weil ich glaube, das ist super wertvoll. Also
das ist
super
lieb.
Wertvoll einfach für alle. Ja, jetzt waren wir gerade schon bei Firmen. Wie ist da so deine Einschätzung? Du hast ja gesagt, es nutzen noch nicht so viele Firmen. Was heißt jetzt noch nicht so viele? Also die Mehrheit nutzt es dann wahrscheinlich nicht, oder?
Genau, oder wir haben mal reingeschaut und es fehlt einfach auch noch die Zeit, sich mal wirklich für 1, 2 Tage zusammenzusetzen und einen vernünftigen initialen Workshop zu veranstalten, weil das braucht es halt schon, ne? Ja. Dass halt wirklich abteilungsübergreifend alle Bescheid wissen, was sind die jeweiligen Anwendungsfälle, wie wir sie auch gerade besprochen haben, wo tangiert es mich und wie soll ich die jeweiligen Aufgaben priorisieren? Und ich empfehle da immer für Unternehmen, egal ob sie sich dort irgendwie intern oder auch mit externer Hilfe aufstellen, so was ich halt gerade gern mag, übrigens unabhängig von KI, auch wenn es um Social Media Workshops oder SEO-Workshops geht, wirklich Lernreisen zu veranstalten, also sogenannte Learning Journeys. Das heißt, dass ich nicht 1, 2 Tage Seminar habe und dann versiegt das Wissen wieder an der Kaffeemaschine am Montag, sondern dass ich halt wirklich einen Auftakt-Workshop habe und dann an einem lebenden Projekt des Unternehmens, das über ein halbes Jahr begleiten lasse, intern oder extern über entsprechende Expertinnen und dann halt wirklich diesen Proof of Concept miterlebe und mitarbeiten kann. Weil ansonsten merke ich es halt immer wieder, Montag, Kaffeemaschine, es sind zu viele Aufgaben, zu viele Alltags-To-Dos, die es dann wieder entsprechend wegpriorisieren. Das darf es halt nicht sein. Dafür ist das Thema zu wichtig oder zu lukrativ, es eben nicht zu implementieren.
Ja. Das stimmt. Das ist halt wirklich die Priorisierung, ne? Wo ich dann aber auch immer denke, das muss irgendwie von oben vorgegeben werden. Da vielleicht aber auch nochmal die Frage, was meinst du, wie ist der Stand zwischen KMUs, Konzernen, Startups vielleicht auch? Kannst du da sagen, wer mehr in dem Thema ist oder sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt?
Tatsächlich wieder Gartner Hype Cycle. Also ob Startup bis zum Enterprise-Unternehmen. Das Startup hat oft kein Budget, aber vielleicht Ressourcen. Das Enterprise-Unternehmen hat Budget, aber keine Ressourcen. Ja. So stehen alle vor demselben Fragezeichen und haben die gleichen Startbedingungen tatsächlich. Das gleiche gilt im SEO, im Social Media und bei der KI-Implementierung. Ist es dann halt eher immer die Frage, inwieweit ich dann wirklich bereit bin, ressourcenfrei zu schaufeln, zu innovieren. Und das haben die wenigstens Unternehmen. Und das muss halt die Prämisse sein. Das ist, glaube ich, auch immer meine dritte oder vierte Slide, die ich zeige. Diese Innovationskultur muss halt schon dringend, eigentlich schon zu Prä-KI-Zeitalter vorhanden sein, dass ich in der Lage bin, neue Kanäle zu entdecken, erstmal zu entdecken und zu challengen auf mein Geschäftsmodell und entweder es funktioniert und ich etabliere es oder ich weiß schon nach 18 Tagen, nee, ist nicht relevant und kann es wieder abschalten. Ja. Und ich meine, wie viele Unternehmen haben immer noch ihren Twitter/X-Kanal auf der Webseite, der seit 5 Jahren nicht mehr bespielt wird? Also es zeigt ja schon sehr über die Haltung meines digitalen Schaufensters, ob ich bereit bin, es zu pflegen oder nicht. Und ist doch ein weiter Weg und umso mehr ist unsere Rente sicher.
Ja, dann würde ich jetzt vielleicht nochmal einen kleinen Deep Dive machen. Und zwar würde ich nochmal auf KI-Influencer abspringen. Magst du vielleicht einmal so in 1, 2 Sätzchen erklären, was sind denn überhaupt KI-Influencer? Weil ich finde, das ist auch ein Thema, also ist noch nicht so bekannt, sage ich mal, aber man hört es hier und da immer mal wieder.
Ja, absolut. Also letztendlich ist so der Gedanke natürlich auch immer geprägt durch den asiatischen Markt, weil dort hat sich das erstmal sehr weiterentwickelt, dass zum Beispiel bei Live-Formaten oder generell, da sind es ja die sogenannten Codes, die Key Opinion Leader, wie sie auf dem asiatischen Markt heißen, dass die zum Beispiel halt auch entweder eine richtige Maske getragen haben oder über Augmented Reality sich ein Avatar über den Körper gelegt haben bei Livestreams zum Beispiel. Das war so der erste Schritt. Das heißt, so eine eigene Realität, um einen fiktiven Influencer zu schaffen. Der nächste Schritt war jetzt sozusagen, wirklich einen AI-Call zu entwickeln, der dann halt über eine entsprechende Bild- und Videosprache mit seiner Community Reichweite aufbaut und mit dieser interagiert. Und auch IKEA ist auf den Zug zum Beispiel aufgesprungen. Und wir haben jetzt auch im Corporate-Bereich die liebe Katharina von und zu Württemberg, der Landesbank Baden-Württemberg. Und die haben das dann so gemacht, du musst halt immer auf die Richtigen der Plattform achten, weil du darfst ja auf LinkedIn zum Beispiel keine Fake-Personas anlegen. Aber die haben das ganz clever gemacht, kann man sich auch mal angucken, können wir auch in die Shownotes packen, dass sie das Ganze als sogenannte Subseite eines Firmenprofils aufgesetzt haben, als sogenannten Showcase. Sieht aber aus wie ein Personenprofil auf LinkedIn. Und die gesamte Bildwelt, Wortwelt ist halt AI-driven, wird natürlich von jemandem gepflegt, völlig klar. Aber letztendlich sind es einfach fiktive Personen oder tatsächlich mal real existierende Personen, die dann dadurch wieder zu Leben erweckt werden und dann halt in der Lage sind, als AI-Influencer zu agieren. Und tatsächlich, wenn man sich die Katharina mal anschaut, Grüße gehen raus, du hast keine schlechte Interaktion, weil es halt wieder kein Unternehmenslogo ist, sondern eine Person. AI-Person, mit der du interagierst. Also ganz spannend auf jeden Fall. Und trotzdem Affinität des Marktes. Ich schätze den asiatischen Markt dafür weitaus affiner ein, als jetzt das absolute, absolute Kontrastprogramm mit dem deutschsprachigen Markt. Das sind einfach zwei Welten, ne? Allein vom Einkaufsverhalten, Konsumverhalten. Ich meine, geh durch die Kieler Einkaufsstraße, geh durch die Tokio-Einkaufsstraße. Mehr musst du dann nicht sagen.
Ja.
Ne?
Ist so definitiv. Ja, ja, spannend. Also ich finde auch generell so das ganze KI-Influencer-Thema spannend, weil ich immer so denke, es ist einfach krass, dass man da Influencer hat, die es nicht gibt. So, die sprechen, die oder es gibt Posts und es sind einfach keine echten Personen. Ja. Also von daher, da bin ich auch echt mal gespannt, wie sich das so durchsetzt. Also
total.
Ganz ehrlich, ich glaube, es ist schon ein geiles Marketing-Instrument, aber wie sich das auch vielleicht so ganz Privatleben irgendwie integriert. Also folgt man irgendwann also unechten Menschen, so KI-Influencern? I don't know, bin ich gespannt.
Ja, also das ist ja auch dann wiederum, es sind immer so zwei Seiten der Medaille. Ne? Wenn man so ein bisschen an die Altersvereinsamung da draußen denkt, ist das natürlich wieder ein spannender Gedanke, Pflegerobots zu haben, die einen vielleicht begleiten, ne? Und man nicht nur selber angehalten ist, so Doku zu spielen. Ne? Also das ist natürlich eine Vision, der man sich nähern könnte. Auf der anderen Seite kann es genauso auch bei zu einer weiteren Vereinsamung führen. Also es ist immer die Frage, ne? Wie man das alles betrachtet. Und es ist auf jeden Fall eine Zukunft vor 4 Jahren, die ich so noch nicht gesehen habe. Und es ist ja klar, ich meine, jeder Generation wird unterstellt, dass sie krasse Entwicklungssprünge macht. Aber ganz ehrlich, Daniela, dass wir früher eine Musikkassette mit einem Bleistift zurückgespult haben hin zu AI,
ja,
würde ich sagen, unserer Generation wird schon viel zugemutet.
100 Pro, ey, geiles Beispiel. Ist echt so. Schön mit dem Bleistift zurückgedreht. Kann mich
ja
auch noch daran erinnern.
Und was ist das denn für ein Spagat?
Ja, Wahnsinn, ne? Ja,
ich meine, die einen sind dann irgendwie vom Pferd auf die Lokomotive umgestiegen. Mein Gott, das kann auch ein großer Sprung gewesen sein.
Ja.
Aber trotzdem, ich finde das, naja,
Wahnsinn,
unbegreiflich.
Ne? Ja, ist so. Gut, wir sind dann tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Und ich würde dir meine letzte Frage stellen. Das ist nämlich immer die Ausblickfrage. Also was ist generell dein persönlicher Ausblick? Ist ja offen gehalten, die Frage. Von daher, hau einfach mal raus.
Und zwar mach dir jetzt Folgendes. Einatmen. Ausatmen. Da baut eine richtig geile, schlaue Marketingbasis und dann könnt ihr im Positiven mit KI eskalieren. Viel Spaß damit.
Perfektes Schlusswort. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an dich und bis dann.
Tschüss.